Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um die vertrackte Frage, wie man in Konflikt- und Krisensituationen wieder für Frieden sorgen kann. Welche Rolle spielt dabei das Militär und wann reichen zivile Mittel?
Billig Peacebuilding und billig Statebuilding. Wer als ausländische Macht versucht, den Afghanen seinen eigenen Willen mit Militärgewalt aufzuzwingen, ja, der soll sich schon mal nach so einem Friedhof sozusagen umgucken.
Peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time.
Bei diesen ganzen Versuchen der internationalen Krisenbewältigung, Prävention, Nachsorge, Friedensförderung war eine Grunderfahrung: keiner schafft's allein. Keine Nation, kein Akteur, kein Militär, kein Diplomat. Es ist unbedingt notwendig, ein Zusammenwirken für gemeinsame Ziele.
Unser Vortrag heute ist ein Bericht aus der Praxis. Winfried Nachtwey ist Experte für Sicherheitspolitik und Friedenssicherung. Er hat Wehrdienst geleistet, war Leutnant der Reserve und hat sich in den 1970er Jahren in der Friedensbewegung engagiert. 15 Jahre lang saß er dann für die Grünen im Bundestag. Er war Fraktionssprecher für Sicherheits- und Abrüstungspolitik und kennt sich besonders in Afghanistan aus. Nachtwey beginnt seinen Vortrag am Beispiel der Jugoslawienkriege. Sehr anschaulich beschreibt er ein persönliches Schlüsselerlebnis. 1996 steht er mit anderen Mitgliedern der Grünen am Hang von Sarajevo. Hinter ihnen schießen Heckenschützen auf die Stadt. Und die Gruppe muss sich der unangenehmen Frage stellen, ob der Einsatz von militärischer Gewalt manchmal notwendig und verantwortbar sein kann. Nachtwey geht es um die Frage, mit welchen Mitteln sich der Einsatz von militärischer Gewalt möglichst gering halten lässt. Zwei zentrale Begriffe: zivile Konfliktberatung und ziviler Friedensdienst. Wie das funktionieren kann, das erzählt er am Beispiel von Mazedonien und Afghanistan. Sein Vortrag hat den Titel »Nie wieder«. Nie wieder? Verantwortung zum Schutz vor Krieg und Massengewalt. Er hat ihn am 25. Mai 2018 in Münster gehalten, auf der Tagung »Frieden – Theorien, Bilder und Strategien von der Antike bis heute«. Veranstalter der Tagung war der Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster.
Seit ungefähr 35 Jahren habe ich intensiver mit Krisenverhütung, Gewaltverhütung, Kriegseindämmung und so weiter zu tun. Auf der Straße, im Parlament oppositionell, im Parlament in einer Regierungsfraktion und dann wieder oppositionell und dann schließlich seit einigen Jahren freischaffend, auch unter anderem in verschiedenen Beiräten. Und mir ist also in der Tat die Problematik von Zeitzeugen und dann, wenn es obendrein noch ein Pensionär ist, ne, mit Neigung zur Besserwisserei gegenüber der Vergangenheit oder der Gegenwart vor allem, das ist mir sehr bewusst. Ich versuche das einzuhegen. Ich möchte in folgenden Punkten also vorgehen. Erstens, ne, vor kurzem war hier der Katholikentag, Suche Frieden. Drei Fallbeispiele von Friedenssuche sozusagen, kurz. Dann zweitens, Rückkehr des Krieges nach Europa, also in den 90er Jahren. Dann drittens, neue Ansätze von Friedenssicherung, Friedensförderung. Viertens, Friedenssicherung und Staatsaufbau in Konfliktland, in äußerst prekären Situationen. Schließlich UN-Friedenssicherung, Schutzverantwortung und Prävention. Genau vor 30 Jahren, in der damals schon erheblich schwächer gewordenen Friedensbewegung, war aber sehr bewusst geworden, das System der atomaren Abschreckung. Und vor allem hatten wir, Sie gestatten, dass ich da ab und zu immer noch ins Wir dann zurückfalle, hatten wir schnell herausgefunden, dass diese atomare Abschreckung nicht ein System in der Ferne war, sondern vor Ort war. Und hier auf der Karte haben wir das eingezeichnet, ne? In Dülmen, Haubitzen für Atomgranaten, daneben das Atomwaffenlager. Dann also eben hier bei Telgte, Atomwaffenlager für Atomgranaten und so weiter und so fort. Es ist deutlich geworden, also dabei eine Vorbereitung für eine Verteidigung, für eine Art von Verteidigung, die das völlig zerstört hätte, was eigentlich verteidigt werden sollte. Ein erheblicher Grundwiderspruch. Der größte Teil der Friedensbewegung hat sich fokussiert, also auf Protest dagegen. Ein kleinerer Teil von Friedensbewegungen, sehr stark ist auch mit kirchlichem Hintergrund, mit religiösem Hintergrund, hat sich darum bemüht, nach Alternativen der Friedenssicherung zu suchen. Und das fand also eben ziemlich genau vor 30 Jahren in Minden statt, wo überraschenderweise 1988 mehr als 1000 Menschen zusammenkamen, um zu erörtern dieses neuere Konzept von sozialer Verteidigung, also gesellschaftliche Vorbereitung auf einen Aggressionsfall, wo aber dann so die Vorstellung gegenüber dem Aggressor, gegenüber dem Besatzer, dann die Zusammenarbeit in jeder Hinsicht verweigert wurde. Also Versuche der gewaltfreien sozialen Verteidigung. Dann etwas Zweites, ebenfalls im Jahre 1988, als wir von unserer Friedensgruppe eine Begegnungsreise gemacht haben nach Weißrussland, damals noch Teil der Sowjetunion. Und ich hatte im Vorfeld eine Dokumentation zusammengestellt, Spuren von Kriegen gegen Russland und des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion im Münsterland. Sie glauben gar nicht, wie viele Divisionen im Bereich des Wehrkreises 6, Sitz damals im Hindenburgplatz, eben aufgestellt wurden. 14 Divisionen für den Krieg gegen die Nachbarn. So, das war das eine. Und dann das andere, vor Ort konfrontiert worden bei Minsk, bei einer Gedenkstätte Katyn, das ist eine andere als in Polen, dort der Friedhof der vernichteten Dörfer, über 180 Dörfer, die mitsamt ihrer Bevölkerung verbrannt worden waren. Also die Konfrontation mit der Realität von Vernichtungskrieg und unser Versuch damals eben Kontakt aufzunehmen, Begegnungstreffen durchzuführen mit Überlebenden dieses Vernichtungskrieges. Also Versöhnungsversuche von unten, und das war eine der ersten Aktionen von ziemlich vielen Aktionen, die in den Jahren danach gelaufen sind gegenüber Weißrussland, in der Ukraine, in Russland und so weiter. Dann drittes Fallbeispiel, wenige Jahre später, 1991, nach der Besetzung Kuwaits durch Irak, dann die Gegenoperation, UN-mandatiert, angeführt durch die USA. Und hier dann, es gab anfänglich kleine Proteste, Mahnwache mit 10, 20 Leuten, aber fiel nicht weiter auf. Aber dann kam in den Medien sozusagen die Nachricht über, dass brennende Ölquellen drohen würden, also Ökokatastrophe global sozusagen. Und dann sprang der Funke über, und dann für uns alle, die wir vorher bei der Mahnwache gewesen waren, völlig überraschend, dass hier auf einmal in Münster am Samstag über 8.000, manche sagten 10.000 Leute zusammenkamen. Also eine plötzliche Stichflamme sozusagen von Protest gegen diesen Krieg. Und dann, als er lief, enorm schnell sackte dieser Protest also auch wieder in sich zusammen. Eine bestimmte Verlaufsform bei dieser Art von Protesten, sehr spät einsetzend, reaktiv und natürlich, in Anführungszeichen, ohne Möglichkeit, auf den tatsächlichen Verlauf einzuwirken. Rückkehr des Krieges nach Europa. In der Friedensbewegung der 90er Jahre gab es das Motto: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, das stimmte gegenüber der Vorstellung, der Krieg geht von hier aus. Aber wie ist das, wenn woanders Krieg stattfindet? Wie verhält man sich da? Und da einfach wegzugucken, das entsprach ja eigentlich also auch nicht also eben friedenspolitischen oder friedensbewegten Vorstellungen. Also die Frage, was tun? Konsens bezogen auf humanitäre Hilfe und so weiter, Sanktionen, aber ein deutlicher Dissens gleichzeitig, nämlich, na, soll man da möglicherweise auch militärisch eingreifen? Ich gehörte auch zu denjenigen, die ein militärisches Eingreifen eindeutig ablehnten, weil wir sahen, dass an Sanktionen, die wurden sozusagen inkonsequent durchgeführt, dann also eben die Befürchtung, dass mit einem militärischen Eingreifen noch eine Eskalationskette sozusagen losgetreten würde und schließlich der Verdacht gegenüber der damaligen Bundesregierung, Militarisierung von Außenpolitik. So, und dann standen wir schlichtweg im Oktober 1996 am Hang von Sarajevo mit einer Spitzendelegation meiner Fraktion und Partei. So ein paar Herrschaften sind ja auch noch heute sicher bekannt. Er, späterer Außenminister, Gerd Poppe von Bündnis 90, Jürgen Trittin, Werner Schulz und so weiter. Und in der Militärfrage waren wir uns herzlich uneinig. Und dann steht man an dem Hang von Sarajevo und guckt auf diese Stadt, die einem ja durch das Fernsehen nicht fremd ist. Aber da ist dann die Realität von über 3 Jahren Belagerung ganz anders angekommen. Beziehungsweise da ist sie erst bei uns so angekommen. Und das also eben aus unserem Rücken heraus, da die Scharfschützen dauernd in die Stadt hineinfeuerten, insgesamt über 10.000 Tote. Ja, und dann ist uns etwas passiert, was mir auch nicht gerade so angenehm war, was anderen von uns auch nicht angenehm war. Die Einsicht war unumgänglich oder schien uns unumgänglich, dass es Situationen gibt, wo zum Schutz vor Massengewalt der Einsatz von militärischer Gewalt notwendig, legitim und verantwortbar sein kann. Das war die erste Schlüsselerfahrung. Dann die zweite Schlüsselerfahrung, Begegnung mit Bundeswehrsoldaten, hier General Riechmann, die zum damaligen IFOR-Kontingent gehörten. Und die gestandenen KDVer, also Kriegsdienstverweigerer unter unseren Reihen, die waren besonders überrascht, dass sie dort also auf Soldaten und Offiziere trafen. Die wollten Krieg verhüten. Die waren nicht scharf darauf, Krieg zu führen. Nein, die wollten Krieg verhindern. Und da ist etwas deutlich geworden, was danach also eben umfassender festzustellen war, dass also eben gerade im Rahmen von Vereinten Nationen es einen teilweisen Funktionswandel von Militär gab. Eine dritte Schlüsselerfahrung war eher eine Bestätigung, als der damalige Verteidigungsminister Rühe mal wieder von politischen Gesprächen in Bosnien zurückkam, hier der Blick auf Mostar. Da berichtete er von den Betonköpfen, mit denen er auf der politischen Ebene zu tun hatte. Und er sagte auch, Brücken aus Beton, von der EU damals schnell aufgebaut, auch Brücken aus Beton schaffen keinen Frieden. Und da war die Konsequenz, auch ausgehend von verschiedenen Friedensgruppen, dass man ausfindig machte, Initiativen in Bosnien, die sehr wohl für friedliches Zusammenleben noch offen waren, sich dafür engagierten und dass man die dann mit dem Ansatz von Fachkräften für zivile Konfliktbearbeitung unterstützen wollte. Und da war es dann also eben wichtig, die wichtige Grunderkenntnis, der gute Wille von Friedensmissionaren sozusagen, das reicht nicht, sondern schlichtweg Frieden braucht Fachleute. So entstand dann 1997 dieser Ansatz des zivilen Friedensdienstes, mit dem inzwischen Tausende in solche Krisenregionen gegangen sind. Und dann eben kurz später der Kosovo-Krieg. Der Kosovo-Krieg, der also eben 1998 an Gewaltintensität zugenommen hatte, wo im Herbst 1998 der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan vor einer großen humanitären Katastrophe warnte, Hunderttausende von Menschen seien bald für internationale Hilfe nicht mehr erreichbar. Daraufhin Androhung von NATO-Luftangriffen gegenüber der serbischen Führung, dann Versuche, wie ernsthaft die waren, steht auf einem anderen Blatt und dann Beginn schließlich der NATO-Luftangriffe im März 1999 und dann die Wirkung dieser Luftangriffe, die ja durch ein UN-Mandat nicht legitimiert waren. Die Wirkungen waren ausgesprochen zwiespältig. Die humanitäre Katastrophe, die verhindert werden sollte, nahm zunächst mal enorm an Fahrt auf. die Vertreibung und Flucht aus dem Kosovo in die Nachbarschaft und wurde dann also eben erst nach Ende des Krieges sozusagen konnte diese Massenvertreibung wieder rückgängig gemacht werden. Also äußerst zwiespältig und, das sei dazu gesagt, eindeutig im Widerspruch zur Programmatik einiger Koalitionspartner, also eben auch meiner Partei. Danach das Bemühen um Staatsaufbau, Friedenskonsolidierung in einem Land, in einem kleinen Land, wo es jetzt aber im Grunde gar keine staatlichen Strukturen mehr gab, über KFOR, der von der NATO geführt, abgesichert und über die UNMIC-UN-Mission im Kosovo durchgeführt mit den verschiedenen Säulen. Im Ergebnis muss man sagen, beim Kosovo, die Verhinderung von großer Gewalt, von Kriegsgewalt ist im Wesentlichen bis heute gelungen. Ausnahme die Gewalteruption im März 2004 von den Märzunruhen. Aber darüber hinaus kann man nicht sagen, dass hier sozusagen stabile, friedliche Verhältnisse, Kriegs- oder erfolgreiche Kriegsursachenbekämpfung gelungen seien. 2001, anschließend an Kosovo, die Situation in Mazedonien. Damals zunehmende terroristische Angriffe von albanischen Extremisten in Mazedonien. Und es drohte akut der Ausbruch eines Bürgerkriegs in Mazedonien. Und da, so lässt sich feststellen, war die sogenannte Staatengemeinschaft erstmalig auf dem Balkan erfolgreich bei der Eindämmung dieser akuten Kriegsgefahr, indem nämlich einmütig auf politische Lösung gedrängt wurde, das als allererstes, und zwar mit Angeboten von Hilfe und gleichzeitig Druck, dass dann also eben die militärische Komponente nur noch eingesetzt wurde hinterher bei Aktionen zum freiwilligen Waffeneinsammeln. Das war's. Aber ich habe den Prozess auch damals sehr dicht mitverfolgt, also auch verschiedene Verhandlungsbesuche vor Ort. Aber wäre das nicht eingedämmt worden, es mündete dann ja auch in einen Vertrag, wo die Minderheitenrechte genau festgelegt wurden, ohne dieses internationale Krisenengagement, begünstigt auch durch den Machtwechsel in Belgrad, hätte es nicht nur in Mazedonien einen Bürgerkrieg gegeben, sondern wahrscheinlich eben auch mit entsprechenden grenzüberschreitenden Wirkungen. Auch hier bei Mazedonien muss man sagen, Verhinderung der offenen Kriegsgewalt, aber darüber hinaus heute die Verhältnisse politisch, also sehr, sehr fragwürdig. Und unten bei Bosnien, auch da kann man es ungefähr so festhalten, dass die militärische Friedenssicherung im Wesentlichen gelungen ist, aber darüber hinaus die verschiedenen Formen von Friedlosigkeit keineswegs überwunden wurden. Bemerkenswert an diesen beiden Beispielen ist, dass die heutzutage aus dem öffentlichen Bewusstsein in Deutschland wie auch, glaube ich, in Europa weitgehend verschwunden sind. Also erfolgreiche Friedenssicherung, wenig bekannt. Aus Bosnien-Kosovo war auf der operativen Ebene das Vorgehen in Mazedonien die eine Konsequenz, und die andere Konsequenz war dann also eben Aufbau neuer Instrumente, Ansätze der zivilen Krisenprävention. Man hatte festgestellt, dass die bisherigen Instrumente der Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit nicht ausreichten. Beim Kosovo zum Beispiel hatte es ab Herbst 1988 eine große USZE-Mission gegeben mit 2000, also eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, allerdings ohne Ausbildung, ohne genauere Führung. Daraus wurde dann die Schlussfolgerung gezogen, solche Expertenpools umfassender aufzubauen. Das ist dann geschehen über das Zentrum Internationale Friedenseinsätze, das dann also eben im Jahre 2002 eröffnet werden konnte und seitdem viele, weit über 1000 Menschen für die verschiedenen Bereiche, dazu gehört dann auch noch also eben Missionsmanagement, ausgebildet hat. Dieses CIF gilt also eben weltweit als eine der wenigen Einrichtungen, die es für dieses Aufgabenfeld eben zivile Unterstützung von internationalen Friedensmissionen gibt. Hier sehen Sie dann, auf welche gesellschaftlichen und politischen Ebenen man bei dieser Friedensunterstützung von außen überhaupt achten muss. Da können wir jetzt gar nicht also eben in die Einzelheiten gehen, aber andere Instrumente, die da im Zusammenhang der Infrastruktur, zivile Konfliktbearbeitung ebenfalls aufgebaut wurden, eben ziviler Friedensdienst, ein Gemeinschaftsprojekt von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bundesregierung, Programm Civic, Unterstützung entsprechender Initiativen in Konfliktländern, Deutsche Stiftung Friedensforschung, Arbeitsgemeinschaft FriEnd, das waren wesentliche Säulen. Oder auf der anderen Ebene schon länger bestehend eben die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die bei den Übergängen in Mittelosteuropa, zum Beispiel im Baltikum, was die Minderheitenfrage angeht, erhebliche friedensabsichernde Rollen gespielt haben mit relativ kleinen Teams, für diese OSZE-Missionen dann auch die das CIF zum Beispiel erhebt oder wichtiger Personalsteller. Oder dann im Rahmen der Rüstungskontrolle das Offener Himmel, Open Skies Abkommen, wo das Bemerkenswerte war, dass da ein Grundsatz militärischer Sicherheitspolitik, Geheimhaltung vor den anderen, jetzt überschritten wurde und zum Teil überwunden wurde, indem nämlich, wohl angekündigt, aber trotzdem gemeinsame Beobachtungsflüge über den Territorien der anderen durchgeführt wurden, mit gemischten Flugzeugbesatzungen, gemischte Auswertung, also kooperativ dem anderen sozusagen ein Stück weit in die Karten gucken. Und dabei, das hat man da dann wirklich besonders in dieser Gemeinschaft der Rüstungskontrolleure sehr deutlich also eben erleben können, dass da ein sehr viel an Vertrauen tatsächlich gewachsen ist. Oder dann der Internationale Strafgerichtshof mit Benjamin Ferenc, der Ankläger war 1947 beim Einsatzgruppenprozess, wo es um die Ermordung von mehr als 1 Million Menschen ging. Und er war dann auch Vorkämpfer gegen die internationale Straflosigkeit und für den internationalen Strafgerichtshof. Schließlich ein Element bilateral deutsch-russische Abrüstungszusammenarbeit. Es bezog sich auf Atom-U-Boote, aber hier habe ich es intensiv war ich da beteiligt also an der Abrüstungszusammenarbeit bei Chemiewaffen, wo die Zusammenarbeit also mit Deutschland im Unterschied zu der Zusammenarbeit mit Amerika oder den USA auf diesem Gebiet sehr gut geklappt hat. Und hier im Jahre 2000, das waren unsere ersten Gespräche, die waren schwierig, die waren ja hartnäckig, aber dann am Ende gab es das Gelage. Und Sie wissen das vielleicht zumindest aus früheren Jahren, bei solchen Gelegenheiten wird einem in Russland ein vorzüglicher Wodka kredenzt und mit dem man schnell ja, im Höhenflug sich befindet, im Höhenflug also der internationalen Solidarität. Also wir sind uns nicht in die Brüderküsse verfallen, das nicht, aber ansonsten also eben. Und das war eben auch mit dem Kater vom nächsten Tag also nicht verschwunden, sondern das wirkte dann auch tatsächlich über die Jahre erheblich vertrauensbildend. Zusammengefasst bei dieser Infrastruktur zivile Konfliktbearbeitung, ein systematisches Konzept wurde dann über den Koalitionsvertrag 2002 bis 2004 dann erstellt. Das Ansinnen bei diesem Aktionsplan eben, dass man nicht nur einzelne Instrumente und Maßnahmen und Ansätze aufbauen wollte, sondern die Fähigkeiten auf diesem Politikfeld insgesamt systematisch fördern wollte. Die internationale Reaktion auch in der Fachöffentlichkeit war damals auf diesen Aktionsplan gut, ausgesprochen lobend und wichtig hierbei eben auch, was die strategischen Ansatzpunkte waren, nämlich das erste, Förderung verlässlicher und legitimer staatlicher Strukturen, zweitens, Förderung, Unterstützung von Friedenspotenzialen in Konfliktländern und drittens eben Maßnahmen zur Förderung von Lebenschancen im Bereich Wirtschaft, Soziales und so weiter. Nächster Punkt, Friedenssicherung, Staatsaufbau eben im Konfliktumfeld. Und in dieses Konfliktumfeld, nämlich konkret Afghanistan, ist die Bundesrepublik ja mit und nach dem 11. September geraten. Und bei dieser Kundgebung immerhin am Brandenburger Tor, ein paar Tage danach, 200.000 Menschen, da waren also eben herrschende Motive, dann hinterher auch bei der Bundesregierung und im Bundestag Solidarität mit den USA. Zweitens Schutz deutscher und internationaler Sicherheit gegenüber diesem unberechenbaren internationalen Terrorismus. Und dann also eben ab Dezember kam noch ein drittes Motiv dazu, als nämlich die Taliban schneller zusammengebrochen waren, als man sich das vorgestellt hatte und das Petersberg-Abkommen abgeschlossen worden war. Da kam nämlich die Anforderung von den Vereinten Nationen, diesem kriegszerrütteten Land, mehr als 20 Jahre Krieg, Terror, Bürgerkrieg und so weiter, dem bei dem unheimlich schwierigen Weg vom Waffenstillstand zum Frieden international behilflich zu sein. Da gab es im Grunde damals keinen Widerspruch, allgemeine Zustimmung. Und dann, zwei Jahre später schon, zeigte sich allerdings, dass dieser Ansatz Unterstützung nur für Kabul wohl nicht ganz reichte. Und dies hier war ein Aufruf, heute auch kaum bekannt, von 79 internationalen Nichtregierungsorganisationen, die damals dann tatsächlich die NATO aufgefordert haben, eben auch außerhalb von Kabul tätig zu werden. Und als ich dann 2003 eben zur selben Zeit dann auch eben vor Ort war in Kabul, hier mit einer kleinen Patrouille Bundeswehrsoldaten so unterwegs. Und diese Aufnahme, dieses Bild ist in mehrfacher Hinsicht exemplarisch. Einmal drückt sich hier der sogenannte Light Footprint aus. Also ganz leicht bewaffnete Soldaten, könnte man sich seit vielen Jahren in Afghanistan nicht mehr vorstellen. Der Hintergrund war der, dass zumindest so in den europäischen Hauptstädten, auch New York, sehr bewusst war, die Geschichte dieses Landes, nämlich, wer als ausländische Macht versucht, den Afghanen seinen eigenen Willen mit Militärgewalt aufzuzwingen, ja, der soll sich schon mal nach seinem Friedhof sozusagen umgucken. Deshalb ja nicht Besatzer werden. Deshalb ganz vorsichtig also dahin gehen. Das war das eine. Dann, das ging allerdings so einher, dann damit, dass man gleichzeitig die Herausforderung von Friedensunterstützung, gar Unterstützung von Staatsaufbau in einem solchen Land gnadenlos unterschätzt hat. Also man hat da bald also den Begriff oder die Überschrift für genommen, billig Peacebuilding und billig Statebuilding. Und dann das Dritte, dass zu der Situation, zu dem Zeitpunkt amerikanische Soldaten da gar nicht dabei gewesen wären. Und zwar deshalb, weil Statebuilding-Unterstützung für die damalige US-Regierung eine Sache weicher Nationen war. Und die US-Regierung selbst war fokussiert auf militärische Terrorbekämpfung, ohne sonderliche Rücksicht auf Zivilbevölkerung. Und zu dem Zeitpunkt war man sowieso schon im Schwerpunkt wieder woanders, nämlich im Irak, im Kampf, im Krieg gegen Saddam Hussein. Die weitere Entwicklung, die Aufbauerfolge, die es auch gegeben hat, die überspringe ich jetzt, weil es hier nur um die Gewaltfrage geht. Ja, Sicherheitsvorfälle der verschiedenen Arten nahmen von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Der Krieg kehrte auch in Afghanistan wieder ins Land zurück, ab 2006 im Süden bei den Briten, bei den Kanadiern und ab 2008, 2009 in Teilen des Nordens, zum Beispiel im Raum Kunduz. Und man war sich international aber einig, jetzt muss langsam Schluss sein. Mit Afghanistan dauert zu lange. Und die Erwartung aber, durch den ISAF-Rückzug 2014 würde man sozusagen einem Friedensschluss näher kommen. Die bewahrheitete sich nicht. Im Gegenteil, im Jahre 2014 nahm die Zahl der Zivilopfer nochmal um 20% zu und hält sich seitdem auf dem Niveau, also jedes Jahr ungefähr 10.000 Zivilopfer, über 3.000 Tote jeweils dabei. Und zusammengefasst muss man feststellen, wesentliche strategische Fehler, die der sogenannten Staatengemeinschaft dabei geschehen sind, einmal, dass man das Bemühen um Gespräche, Verständigung, Wege zum Frieden, auch mit den Konfliktgegnern, dass man das viel zu spät angefangen hat. Es hat teilweise Ansätze gegeben über dieses Tribal Liaison Office, auch vom Auswärtigen Amt damals unterstützt, aber das waren kleine Blüten sozusagen gegenüber anderen Interessen, die sowas wegwischten und die sozusagen nur auf Siegfrieden und Kapitulation der anderen Seite setzten. Andere strategische Fehler, die dazu kamen, waren also eben ein notorischer und struktureller Realitätsverlust, war eben das sehr späte Einsetzen der massiveren Unterstützung des Aufbaus der Sicherheitskräfte. Bundesrepublik bei der Polizei führend, hat ab 2008 dann diese Aufgabe wirklich erst mit mehr Energie übernommen. Und dann 2016 im Sommer ein Anschlag, Selbstmordanschlag auf eine friedliche Demonstration der Hazara, die gleichzeitig überwiegend Schiiten sind, mit der Wirkung 85 Tote, über 400 Verletzte und der erste große Anschlag von IS in Afghanistan. Und seitdem spricht man von einer Art Terrorwettbewerb zwischen Taliban und dem IS. Letzter Teil, UN-Friedenssicherung. Meines Erachtens ist in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, aber auch im friedenssicherheitspolitischen Diskurs relativ wenig bewusst, dass die Vereinten Nationen, dass vor allem die Normen der Vereinten Nationen die zentrale Konsequenz aus Weltkrieg und Völkermorden ist. Mit den verschiedenen Bestimmungen, die eben auch schon in dieser Charta drinstehen, internationales Gewaltverbot, Kriegsüberwindung, Gewalt nur im gemeinsamen Interesse und dann gleichzeitig also eben auch der Einsatz für die soziale Besserstellung der Menschen. Was die Erwartungen an die Vereinten Nationen angeht, ist, glaube ich, ein Zitat von dem zweiten UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld nicht unwichtig. Er sagte nämlich: Die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um der Menschheit den Himmel zu bringen, sondern um sie vor der Hölle zu bewahren. Seit den 90er Jahren hat sich das Aufgabenfeld der UN-Friedenssicherung enorm ausgeweitet, mit dem Bereich der Konfliktprävention, Abrüstung auch stärker, dann Friedensschaffung, Friedenssicherung, Konfliktnachsorge und die verschiedenen anderen Aspekte. Und ein sehr wichtiges Instrument ist die Verhandlungs- und Mediatorentätigkeit der Vereinten Nationen. Und weniger bekannt sind dann diese Instrumente vor Ort in solchen Konfliktgebieten, also politische und Peace-Building-Missionen. Am bekanntesten noch die Peacekeeping-Mission der Vereinten Nationen. Zurzeit 14 oder 15, kommt immer so auf die Zählung an. Besonders wichtig dann eben einmal die Größenordnung, weit über 100.000, davon so ungefähr 90.000 Blauhelme, über 11.000 Polizisten, 5.000 Zivilexperten. Dann im Auftrag spielt jetzt eine ganz große Rolle Schutz der Zivilbevölkerung. Inwieweit das umgesetzt wird, steht allerdings auf einem erheblichen anderen Blatt. Aber trotzdem, das war früher, eben spielte das keine Rolle, jetzt ganz im Mittelpunkt. Oder 28.000 Angehörige dieser Blauhelm-Einsätze sind tätig im Bereich Rule-of-Law-Förderung und Sicherheitssektorreform in diesen Bereichen. Teilnahme und Unterstützer, also was einmal die Geldgeber hier unten angeht, da ist Deutschland gut dabei, anständig dabei, mit an der vierten Stelle. Oben bei den Personalstellern taucht es hier nicht auf und ist inzwischen an 28. Stelle, lange Zeit dann im 40er-Bereich ungefähr, so bald nach Fidschi ungefähr. Und es hat sich jetzt also eben etwas gebessert durch die Mali-Mission, wo erstmalig die Bundesrepublik mit Bodentruppe dabei ist. Oder Polizeikomponente, ich sagte das schon, die ist jetzt inzwischen immer wichtiger, gerade für Versuche von nachhaltiger Sicherheit und Friedensförderung. Hier ist dann also eben die Bundesrepublik auch dabei, am 41. Platz mit 24 Polizisten. Diese Polizisten haben an sich in diesen Missionen immer einen hervorragenden Ruf, allerdings quantitativ völlig unterernährt. Der Schock von Ruanda, der nachträgliche Schock von Ruanda, förderte dann die Entwicklung der sogenannten Responsibility to Protect, einer Völkerrechtsnorm im Werden. Und ihr Inhalt ist kurz zusammengefasst der, erstens, dass hier betont wird, die Verantwortung der Staaten selbst für den Schutz ihrer Bevölkerung zu sorgen vor den vier größten Menschenrechtsverbrechen, nämlich Völkermord, ethnischen Säuberungen, Kriegsverbrechen und schweren Menschenrechtsverletzungen. Das ist das Erste. Dann das Zweite, dass die Staatengemeinschaft diese Staaten, diese gefährdeten Staaten sozusagen dabei unterstützen soll. Und dann das Dritte schließlich, wenn diese Staaten nicht dazu in der Lage sind und bereit sind, dass dann also eben auch die Vereinten Nationen entsprechende Maßnahmen beschließen können und im äußersten Falle dann auch militärisch intervenieren können. Ich beobachte seit vielen Jahren, dass in der Diskussion zur Responsibility to Protect zu 95% nur immer die Rede ist von der Intervention. Dass aber die Interventionsdimension fast gar nicht thematisiert wird. Es ist richtig, dass diese Interventionsmöglichkeit auch ein Türöffner für Missbrauch oder Überinanspruchnahme wie im Fall Libyen sein kann. Nichtsdestoweniger ändert das, glaube ich, nichts an dem Kernproblem, nämlich der internationalen Verantwortung, was gegen neue Völkermorde zu tun. Und mir ist aufgefallen, dass bei uns in Deutschland die Befassung mit den nationalsozialistischen Verbrechen, die Erinnerung daran und die Konsequenz, wie können wir dazu beitragen, dass neue Völkermorde verhindert werden, ist weitgehend abgekoppelt. Ganz anders in den USA zum Beispiel. Da gehört das sehr dicht zusammen. Neueste Entwicklung in diesem Bereich ist die deutlichere, viel deutlichere Betonung der Gewalt-, Kriegs-, Völkermordprävention. Auch vor dem Hintergrund, dass die Erfahrungen mit Post-Konflikt, Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung äußerst ernüchternd sind. Äußerst ernüchternd. Deshalb jetzt vielmehr im Vordergrund die eigentliche Kriegs-Völkermordprävention. Und hier ist bemerkenswert wirklich die neueste Studie zusammen von Vereinten Nationen und Weltbank in dem Bereich. Zum Schluss Aussichten. Gestern wurde das ja auch schon kurz angesprochen, dass im Juni letzten Jahres die Bundesregierung neue Leitlinien zur Krisenverhinderung, Konfliktbewältigung und Friedensförderung verabschiedet hat. Wenn man die sich genauer anguckt, ist das Bemerkenswerte, dass hier zum Staatsziel Frieden die Bundesregierung sich so deutlich äußert, wie das bisher noch in keinem Grundlagendokument der Bundesregierung geschehen ist. Bis eben auch zu der Formulierung, dass die Verhinderung von Krieg und Völkermord zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehören würde. Wichtig also eben auch, was die Maßnahmen, die Instrumente angeht, dass hiermit die Mediation, einen besonderen Stellenwert bekommen soll, auch schon jetzt seit einiger Zeit hat, also der Aufbau von entsprechenden Kapazitäten in dem Bereich. Bei diesen ganzen Versuchen der internationalen Krisenbewältigung, Prävention, Nachsorge, Friedensförderung war eine Grunderfahrung, eine Basiserfahrung: keiner schafft's allein. Keine Nation, kein Akteur, kein Militär, kein Diplomat, Entwicklungshilfe. Also es ist unbedingt notwendig, ein Zusammenwirken für gemeinsame Ziele. Und da ist dieser Ort, Luftlinie, 1 Kilometer von hier, am Schlossplatz, ganz interessant. Das ist das Gebäude, wo zur Nazizeit, zur Weltkriegszeit, eben der Befehlshaber des Wehrkreis 6 war, zuständig für die Aufstellung von 14 Divisionen in Rheinland und Westfalen. Alle gegen die Nachbarn, für den Krieg gegen die Nachbarn. Und seit 1995 gibt es das Deutsch-Niederländische Korps zusammen mit Kriegsgegnern, mit dem früheren Kriegsgegner Niederlande. Und dieses Korps ist wohl die am stärksten, am besten integrierte militärische Einrichtung, die es überhaupt gibt. Das ist das eine dabei. Dann das zweite, dass hier ja unter den Soldaten und den Offizieren, die verstehen sich im Rahmen von UN-Normen und auch also bemerkenswert, kennen da etliche, so ein Glaube an militärische Lösung von Konflikten, nö, findet man da nicht. Und dann schließlich an der Aufnahme insgesamt wichtig, es war eine ressortübergreifende Veranstaltung, wo also eben Polizisten, Diplomaten, Zivilexperten und eben auch Soldaten zusammenwirkten. Also multinational, multidimensional, multilateral. Aber was man hierbei nicht sieht, sind eben, ich habe es da kurz angedeutet, die Nachholbedarfe in diesem Bereich. Nämlich, dass man in diesem Politikfeld insgesamt, was die Bundesrepublik angeht, aber bei etlichen anderen Ländern auch, aber erstmal vor der eigenen Tür kehren, eine deutliche und anhaltende Strategieschwäche auf strategischer und politischer Ebene. Oft passen auch schlichtweg die Ziele der verschiedenen Ressorts nicht zusammen. Dann zweitens, dass die zivil-, militärisch-, diplomatisch-polizeilichen Fähigkeiten und Kapazitäten sehr unausgewogen sind und besonders schwach die diplomatischen Kapazitäten. Das Auswärtige Amt verfügt über nicht mehr an Personal als im Jahre 1990. Aber da sich ja die Welt auch seitdem kaum geändert hat, ne, ist das ja nachvollziehbar. Und schließlich, was das Lernen angeht, Lernprozesse. Es gibt auf der taktischen, operativen Ebene sehr viele und systematische Lernprozesse. Aber, so sage ich das mal, auf unserer Ebene, auf der politischen, strategischen Ebene, gibt es also eine Lernlangsamkeit. Sie gestatten die offenen Worte, die schreien meiner Meinung nach öfters zum Himmel und zeigt sich zum Beispiel darin, dass alle Krisenengagements, an denen die Bundesrepublik seit 25 Jahren beteiligt war, nicht systematisch und unabhängig untersucht und bilanziert wurden. Am 29. Mai, glaube ich, Dienstag nächste Woche, ist wieder der internationale Tag des UN-Peacekeepers. Seit 2013 wird er auch in der Bundesrepublik also begangen. Und hier dann also eben ausgezeichnete Teilnehmer von solchen Peacekeeping-Einsätzen zusammen mit Wole Soyinka aus Nigeria. Er war der erste afrikanische Literatur-Nobelpreisträger überhaupt. Und diese Leute, Frauen und Männer, sie stehen für hunderte erfahrene Friedenspraktiker. Ich kenne recht viele von ihnen, immer wieder festgestellt, mit Bodenhaftung, langem Atem und, wie ich meine, ausgesprochene Mutmacher. Und sie stehen für ein Potenzial von Zehntausenden Frauen und Männern in der Bundesrepublik, die inzwischen Erfahrungen mit Arbeit in Krisenregionen zu tun haben oder die diese Erfahrung haben also wirklich hoffnungsvoll dieses Potenzial. Allerdings, auch da zum Schluss ein Schatten, diese Veranstaltungen vom Peacekeeper-Tag wurden bisher notorisch medial nicht berichtet. Also, was wir vorher hatten als Inszenierung, ne? In diesem Bereich fehlt die Inszenierung völlig. Und ich habe mir manchmal gedacht, es fehlt schlichtweg der Zwischenfall, die schlechte Nachricht, die dann eben einer solchen guten Veranstaltung Nachrichtenwert geben würde. Dankeschön.
Das war der Sicherheitsexperte Winfried Nachtwey über Friedenssicherung und zivile Konfliktberatung. Er hat seinen Vortrag am 25. Mai 2018 in Münster gehalten, auf der Tagung Frieden – Theorien, Bilder und Strategien von der Antike bis heute. Organisiert wurde diese Tagung vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.